Ja, herzlich willkommen zum heutigen Future of Leadership Podcast. Und unser heutiger Gast hat Sprach- und Kulturwissenschaften in Hamburg und Madrid studiert. Und dann hat sie in Wirtschaftsethik promoviert, einem, ja, finde ich, besonderen Studiengang an der Technischen Universität München. Und zwar mit den Schwerpunkten Innovationsmanagement, Stakeholder-Kommunikation und Nachhaltigkeit. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre berufliche Praxis, unter anderem in einer internationalen Strategieberatung, im Wissenschaftsmanagement an der Technischen Universität in München und auch als selbstständige Trainerin und Beraterin, vor allen Dingen so in den Bereichen Change Management, Organisationsberatung und Resilienz. Ihr großes Thema, New Work. Und zum Thema New Work leitet sie auch die Arbeitsplattform Arbeitswelt 4.0 am Zentrum Digitalisierung Bayern bei der Bayern Innovativ GmbH. Sie hat dort ein Netzwerk von über 800 Mitgliedern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft rund um das Thema New Work aufgebaut, um Organisationen auf dem Weg der digitalen Transformation der Arbeitswelt zu begleiten. Herzlich willkommen, Dr. Imme Witzel. Imme, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebastian. Ich freue mich.
Ja, sag mal, was bedeutet eigentlich Arbeitswelt 4.0? Was war 3.0? Was wird 5.0 sein?
Das ist immer so ein bisschen ungewohnt, von der Arbeitswelt 4.0 zu sprechen. Wir sprechen ja auch oft von New Work. Das ist immer so je nach Gebiet ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland spricht man, glaube ich, immer noch öfter mal von der Arbeitswelt 4.0, zumindest wenn man auch viel noch in wissenschaftlichen Kreisen unterwegs ist, vielleicht eher. Genau, wir kennen ja so dieses Konzept der Industrie 4.0, wo es eher um die Produktionsbedingungen geht. Und bei der Arbeitswelt geht es natürlich eher um Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse. Mhm. Und Arbeitswelt 4.0, hier haben wir natürlich eine ganz starke Veränderung durch das Internet, was da eine globale Vernetzung ermöglicht hat. Und wir haben das eigentlich bis jetzt in keiner industriellen Revolution so extrem erlebt, dass es so eine unglaubliche Geschwindigkeit und so einen starken strukturellen Wandel gegeben hat. Und das wird immer schneller und umfassender auch und betrifft nicht nur das Arbeits-, sondern natürlich auch das Privatleben, wie wir ja selber alle auch immer feststellen, jetzt auch gerade noch mal in den letzten Monaten ganz extrem. Und massiven Veränderungen führen dazu, dass da Prozesse digital unterstützt werden und auch komplett automatisiert. Und man seit einiger Zeit, also das beobachten wir ja schon seit Jahrzehnten, eigentlich immer mehr zeit- und ortsunabhängig arbeiten kann. Also wir haben keine starren Arbeitsplatzregelungen mehr und die gesamte Wirtschaft ist sehr stark miteinander vernetzt und auch die ganzen Arbeitsinhalte und Aufgaben verändern sich sehr stark. Also wir sehen, dass durch Robotik und künstliche Intelligenz da ganz starke Veränderungen in der Arbeitswelt zutage treten und Maschinen immer mehr Menschen ersetzen und auch unterstützen natürlich erstmal noch und dann aber vielleicht auch irgendwann längerfristig ersetzen. Und es entstehen ganz neue Berufe und Tätigkeitsfelder und die Tätigkeiten, die wir kannten, verändern sich oder werden auch obsolet. Und das kann man also insgesamt so zusammenfassen. Es wird also alles vernetzter, digitaler und flexibler.
Und ist das so, Arbeitswelt 4.0, ist das so, ich kenne das von Generationen, Generation Y, Generation Z, also gibt es auch eine Definition, was die Arbeitswelt 1.0, 2.0 und 3.0 war? Gibt es eine wissenschaftliche Definition für?
Das kann man ganz genau historisch beobachten. Also 3.0 ist, das gerät oft so ein bisschen ins Hintertreffen, weil man immer mehr über 1 und 2.0 redet, aber 3.0, da geht es natürlich um solche Entwicklungen wie Elektronik, Raumfahrt, Kernkraft und Computer, die massentauglich werden und auch eine beginnende Automatisierung schon von Produktionsschritten. Und was die Arbeitswelt angeht, haben wir da so eine Konsolidierung des Sozialstaats. Also das ist so das erste Mal, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozialpartnerschaftlich so auf Augenhöhe eigentlich begegnet sind. Das ist das, was die Arbeitswelt 3.0 ausmacht. Und später haben wir dann wieder ein bisschen erlebt, dass da die Rücknahme sozialer Rechte wieder erfolgt ist und es gab einen stärkeren Wettbewerbsdruck und auch eine Öffnung nationaler Märkte. Also da ist das wieder so ein bisschen hat sich wieder zurückentwickelt und wie gesagt, dann kam eben diese Entwicklung zur Arbeitswelt 4.0.
Und Arbeitswelt 4.0, hast du gesagt, das ist eigentlich so sehr stark getrieben durch die ganzen Möglichkeiten, künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung. Seit wann gibt es die und weiß man sozusagen schon, wann die Arbeitswelt 5.0 kommen wird, oder wird es jetzt erstmal die nächsten 10 Jahre, werden wir in der Arbeitswelt 4.0 leben? Kann man das so sagen?
Ja, also die Arbeitswelt 4.0 haben wir so mit zu Beginn des 21. Jahrhunderts im Grunde genommen, wo wir beobachten, dass das Internet dann ganz stark global die Unternehmen auch vernetzt und die Menschen vernetzt. 5.0 haben wir, reden wir teilweise in Asien schon drüber. Also da sind wir noch so ein bisschen hinterher. Die Asiaten sind da teilweise schon, die reden schon von Arbeitswelt 5.0. Bei uns wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, ist meine Einschätzung, aber wir sind auf dem Weg. Und 5.0 wird eben noch stärkere Veränderungen und tiefgreifende Transformationsprozesse mit sich bringen.
Also geht es da mehr, meinst du, um künstliche Intelligenz,
ja,
und wirklich künstliche Intelligenz menschliche Arbeit auch ersetzt, oder was kann man sich unter 5.0 dann vorstellen?
Ja, genau, also das sehe ich ganz stark. Automatisierung, maschinelles Lernen, KI wird noch stärker zunehmen, und ich denke, also ich habe gestern noch einen Vortrag gehört bei der DLD, es wird eben dahin gehen, dass das wirklich alles, was automatisiert werden kann, wird irgendwie automatisiert werden. Und wird auch den Menschen entlasten, was ja auch toll ist, weil diese ganzen stupiden Arbeiten oder auch schwere körperliche Arbeiten, ich glaube, das ist ja auch eine Erleichterung für uns zu wissen, dass wir die nicht mehr machen müssen.
Ja, ich finde das total spannend. Ich habe mal mit dem Professor Franz Josef Radermacher, der ist ja Zukunftsforscher, auch darüber gesprochen, wie denn vielleicht die Welt aussieht, wenn alles digitalisiert ist, was digitalisiert werden kann. Und da hat er auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja so die Zeit, wo wir Menschen uns so extrem über unsere Arbeit identifizieren, das ist ja in der Menschheitsgeschichte nur ein ganz kurzer, also das ist jetzt 100, 150 Jahre, eigentlich so diese amerikanische Kultur, wo das irgendwie so entstanden ist, dass Arbeit so wichtig war. Und er hat auch gesagt, also es gibt auch heute noch Stämme in Polynesien, wo das Essen vom Baum fällt. Da geht dann halt eine Hochzeit oder eine Beerdigung 2 Monate und die Leute feiern halt und haben extrem lange Rituale. Die sind auch ganz glücklich. Also vielleicht die Zukunft. Vielleicht muss man sich ja gar nicht so über die Arbeit identifizieren und mit der Arbeit stressen. Oder wie siehst du das?
Ja, oder man hat auch ganz andere Formen von Arbeit. Also das finde ich auch ganz schön, dass man nicht nur diese eine Lohnarbeit so im klassischen industriellen Sinn hat, sondern man hat vielleicht auch eine ehrenamtliche Arbeit oder eine Pflegearbeit, die man irgendwie in den Vordergrund stellen möchte. Oder man, also gestern in dem Vortrag, von dem ich gerade gesprochen habe, wurde so dieses Bild der Renaissance gemalt. Also dass man auch wieder so der Mensch sich darauf beruht, was er eigentlich wirklich gut kann, nämlich vielleicht empathische Fähigkeiten, Kreativität und so weiter. Also das ist eben genau das, was die KI nicht kann. Und warum soll die KI nicht die Sachen übernehmen, wo wir vielleicht gar nicht, also wo wir gar nicht so gut drin sind oder wo wir gar keine, nicht so viel Lust vielleicht drauf also haben.
Absolut. Das überhaupt zu machen. PowerPoint-Folien formatieren, Abwasch machen oder so, oder das Haus putzen, das kann die künstliche Intelligenz auf jeden Fall übernehmen. Aber es ist ja schon so, ich bin ja viel auch in dem Bereich Change, Organisationsentwicklung unterwegs, und da ist ja zum Beispiel New Work ist ja auch so ein Buzzword, sag ich mal, das wird ja gerne in den Mund genommen, und wir haben es jetzt von diesen Arbeitswelten gehabt. Wie würdest du denn New Work, also deine Domäne, definieren? Was sagst du, ist der Kern, worum geht es da wirklich?
Also wo wir gerade darüber gesprochen haben, was ist der Sinn der Arbeit oder was ist sinnvolle Arbeit? Ich bin da ganz bei Fridtjof Bergmann, Philosoph und Anthropologe, der ja dieses New Work Paradigma sozusagen begründet hat. Und der hat das so zusammengefasst: Wir sollten nicht der Arbeit dienen, sondern die Arbeit soll uns dienen. Und das finde ich eigentlich wirklich eine sehr schöne Zusammenfassung. Der hat ja dieses Buch geschrieben, die Freiheit leben. Und er sagt halt, die Freiheit, echte Freiheit wird dem Menschen erst möglich, wenn er erkennt, was er in und mit seinem Leben wirklich tun möchte. Also, und dann auch die Umsetzung seiner Erkenntnis dann möglich wird. Und das ist eigentlich so die Grundlage dieser Theorie von New Work. Und er hat so eine Polarität aufgebaut, oder beschreibt er so, also Arbeit kann einerseits erschöpfen und aussaugen oder auch das Gegenteil sein, nämlich mir Kraft geben und uns ins Leben ziehen und uns Sinn geben. Und das kann ja, ist ja auch ein schönes Gefühl. Also wenn man was tut, was einem wirklich wichtig ist und was einen erfüllt, das ist ja ein total tolles Gefühl. Das ist ja manchmal so, dass man gar nicht erschöpft ist, wenn man auch einen langen Arbeitstag hatte, aber was Tolles gemacht hat irgendwie. Und ja, und auch so dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, den er da so in den Vordergrund stellt, auch in seinen Gedanken. Und er hat auch sehr viel über diesen Aspekt der Macht gesprochen, also Macht, die Freiheit gibt, aber auch die Macht eines besseren Arbeitskonzeptes. Also er sagt eben, was ich gerade auch schon gesagt habe, diese Lohnarbeit ist eben eigentlich ein Relikt aus vergangener Zeit. Also das ist vielleicht auch was politisch und sozial dazu beigetragen hat, Macht auszuüben. Und was eigentlich auch die Spaltung der Gesellschaft aus seiner Sicht so ein bisschen vorangetrieben hat. Und wenn man es so sieht, finde ich, ist es auch eine schöne Sichtweise, dass es auch zur Befreiung der Menschheit beitragen kann, wenn man dieses New Work-Konzept weiterdenkt und auch wirtschaftliche und soziale Ungerechtigkeit eigentlich im idealen Sinne, also in dieser praktisch wie eine Utopie, die er ja gedacht hat, auch aufhebt.
Und da gibt es eben. Das heißt, du sagst, New Work bedeutet eigentlich, dass man tatsächlich digitalisiert, was digitalisiert werden kann, im Sinne von Arbeit, die oder Dinge, wo man sagt, da müssen Maschinen eigentlich der Arbeit dienen und dass Menschen sich wirklich wieder auf ihre menschlichen Qualitäten, auf sinnvolle Tätigkeiten, die ihnen Kraft geben, die wo wirklich das Menschliche zum Ausdruck kommt, fokussieren. Wo siehst du denn da unsere Gesellschaft momentan? Wo stehen wir denn da im Moment?
Ja, also ich glaube, da ist doch noch einiges zu tun. Wir haben da doch, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf, was dieses Thema New Work angeht. Ich glaube, wir haben, wie du das auch sagst, es wird oft so als Buzzword benutzt. Aber wir haben auch noch viele Widersprüche so im System. Also wir haben ja noch oft dieses industrielle Mindset. Also dann haben wir manchmal vielleicht auch eine Unternehmensführung, die möchte gerne sich digitalisieren und auch dieses Buzzword New Work auf die Fahnen schreiben. Aber es ist doch immer noch viel dieses industrielle Denken da und Orientierung an KPI und kurzfristigen Zielen. Also da sehe ich so einen Widerspruch in vielen Fällen. Und ich sehe auch, dass so die Dringlichkeit oft eigentlich noch nicht so richtig erkannt ist. Also wirklich diese massive gesellschaftliche Transformation und wirtschaftliche Transformation, die da im Gange ist. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass das noch nicht so richtig klar ist, was das alles für Folgen auch hat und dass das auch nicht wieder weggeht. So. Jetzt durch Corona haben wir es, glaube ich, ein bisschen mehr, ist die Dringlichkeit ein bisschen deutlicher geworden. Aber vor Corona habe ich das noch oft gehört. Ja, wir warten mal ab, mal gucken so ungefähr, ob sich das widerlegt. Also Beispiel, wir hatten mal vor ein paar Monaten einen Workshop mit, da waren Vertreter von Handwerksbetrieben mit dabei und da hieß es wirklich, ja, die Digitalisierung ist eigentlich für unsere Klientel eher so ein Kostenfaktor. Also da gibt es sicherlich auch andere Fälle und so, aber das hat mich schon ziemlich schockiert, weil ich so gedacht habe, ui, das mag vielleicht im Moment jetzt noch so sein, aber ich glaube, also wenn man so die Schiffsbaubranche sieht, das ist so ein gutes Beispiel, wo die Digitalisierung sehr stark Einzug gehalten hat und das eigentlich der Grund ist, warum die überhaupt überleben konnte. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich da jetzt nicht anpasst, also im typischen Sinne der Evolution, dann wird man einfach da dino-mäßig, glaube ich, irgendwann auf der Strecke bleiben. Das ist, glaube ich, schwierig.
Aber ich glaube, es gibt halt wahrscheinlich viele Menschen, die sich immer noch die Auswirkungen von Digitalisierung gar nicht so richtig vorstellen können. Ich meine, du hast es ja auch gerade angedeutet. Ich war jetzt neulich auch bei einem bekannten Unternehmen, die in der Baubranche, da habe ich gesehen, die haben das erste Mal ein richtig großes Wohnhaus, also wirklich ein Mehrfamilienhaus mit einem 3D-Drucker gedruckt. Ja, also da wurde der Beton von so riesigen 3D-Druckerarmen aufgetragen und der baut jetzt halt innerhalb von 3 Tagen baut er ein Haus und braucht mal keine Handwerker mehr. Also das sind natürlich schon auch unfassbare Auswirkungen auf die Jobprofile, auf den Bedarf wahrscheinlich an Qualifikationen, überhaupt an Fachkräften. Geht denn so ein konsequent gedachtes New Work-Konzept auch mit einem bedingungslosen Grundeinkommen einher? Also haben solche gesellschaftlichen Themen da aus deiner Sicht was mit zu tun? Oder?
Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, schon was wir uns überlegen müssen. Also ich glaube, Nicht, dass uns die Arbeit ausgehen wird. Das, also der Meinung bin ich nicht. Da gibt es ja mittlerweile, gab es ja vor längerer Zeit schon mal Studien, die das irgendwie anders gesehen haben. Aber das ist ja mittlerweile, das ist der Stand ja jetzt ein anderer, dass man schon weiß, es entstehen auch immer wieder neue Jobs. Und das ist ja auch in der Historie immer so gewesen. Da gab es ja auch eine Zeit schon, wo wir uns nicht vorstellen konnten, dass es Jobs gibt, die es heute gibt. Und es gibt ja auch so Zahlen, dass 65% der Kinder, die heute in die Grundschule gehen, Jobs machen werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Also das ist ja auch, da wissen wir einfach, da ist noch unglaublich viel in Bewegung. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich auch überlegen, es werden natürlich auch Jobs wegfallen und vielleicht auch Menschen Schwierigkeiten haben, sich da anzupassen und wie man das auch abdeckt dann. Also ob das jetzt das bedingungslose Grundeinkommen ist oder es gibt ja ganz gute Modelle auch in der Plattformökonomie, wie man da Gewinne verteilt. Also da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen darauf. Aber da muss man sich auf jeden Fall auch Gedanken drüber machen, ja, wie wird Teilhabe auch finanziell in der Gesellschaft zukünftig aussehen.
Ja, das ist spannend, was du sagst. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein Studium in den 90er Jahren. Da war einer vom Brocknus-Institut, der hat da einen Vortrag gehalten, der Vorstand sogar, und der hat eben für 2010 17 Millionen Arbeitslose prognostiziert, ja, weil er sozusagen einfach die Automatisierung im Wirtschaftsleben weiter berechnet hat. Und davon sind wir ja weit entfernt, ne? Also das zeigt ja tatsächlich, wie die Dinge sich dann doch auch immer ganz anders entwickeln, als das sogar hochbezahlte Prognostiker dann so vorhersehen. Ja, was machst du denn eigentlich an der Themenplattform Arbeitswelt 4.0? Wie hilfst du sozusagen dem Mittelstand oder Unternehmen in Bayern weiter, einen Zugang zu dieser Arbeitswelt 4.0 zu finden und sich da vielleicht dann doch auch auf diese Herausforderungen gut einzustellen?
Ja, wir sind wie so eine Art Hub gegründet worden vor knapp 3 Jahren vom Bayerischen Arbeitsministerium. Und ich bin mit am Zentrum Digitalisierung Bayern und jetzt mittlerweile bei der Bayern Innovativ sind wir wirklich so ein, wir sagen jetzt ThinkNet, also wir sind kein Think Tank, weil wir haben natürlich keine eigene Forschung, aber wir sind eng mit der Forschung im Austausch. Das ist auch eine unserer Aufgaben, den Praxistransfer da zu sichern und zu gucken, wie aktuelle Forschungsergebnisse dann auch wieder in die Praxis übersetzt werden. Und ansonsten bin ich Ansprechpartnerin eben in diesem großen Netzwerk, was wir da selber auch eben geschaffen haben, aus Wissenschaft, Wirtschaft, zivilgesellschaftlichen Gruppen, Politik und so weiter. Und bin einfach Ansprechpartnerin für ganz viele Themen. Also ich habe viele Unternehmen, die mich anrufen und zu bestimmten Themen fragen und suchen vielleicht einen Experten oder ein anderes Unternehmen, mit dem sie sich da mal austauschen können. Und ja, das ist unsere zentrale oder meine zentrale Aufgabe, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Unternehmen da zu unterstützen in Bayern und aber natürlich auch darüber hinaus. Wir sind natürlich auch über Bayern hinaus vernetzt und sich da gut auf diese Herausforderungen einzustellen. Das machen wir mit Veranstaltungen, im Moment natürlich alles online. Seit letztem Jahr hat alles super natürlich geklappt. Wäre ja auch schlimm, wenn wir das nicht hinkriegen würden, das umzustellen.
Selbstverständlich. Meistens, genau. Wenn ich technische Veranstaltungen habe, sind die sich mit Technik am besten auskennen, sind die dann die größten Probleme haben.
Ja, genau. Nee, ja. Das haben wir schon echt gut. Mit dem Lockdown letztes Jahr haben wir eine Veranstaltungsreihe direkt gemacht zum Thema Remote Work und haben das Thema einmal so rundum beleuchtet, also Führungsthemen, mal zu gucken, was ist Agilität, was sind OKR, wie kann ich mein Geschäftsmodell digitalisieren und so weiter, und hatten da wirklich auch eine Reihe sehr guter Referenten. Ja, und das sind so die Sachen, die wir machen. Wir machen viele Panel-Diskussionen und eben sowas wie diesen Podcast heute oder ja auch Social-Media-Inhalte, die wir dazu in die Breite einfach bringen, um die Leute dafür zu sensibilisieren, sich damit auch zu beschäftigen. Publikationen, genau.
Ist denn so aus deiner Sicht, also losgelöst davon, dass es natürlich ein großes Unglück war, aber der Corona-Lockdown, war der im Hinblick auf New York eher Fluch oder Segen?
Also ich glaube, es war beides. Ich habe beides beobachtet. Ich fand, es war so ein super Beispiel für unsere VUCA-Welt. Also es gab und gibt schnelle, ständige Veränderungen. Wir haben viel Unsicherheit. Wir haben viele komplexe Prozesse, die sich irgendwie daraus ergeben und auch viel Mehrdeutigkeit. Also alleine, was man sich im letzten Jahr, was man für Fähigkeiten erworben hat, Statistiken in der Übertragung von Viren irgendwie zu lesen. ja, welche Zahlen gerade irgendwie relevant sind. Also alle diese Dinge, geht man ins Homeoffice, auch als Personalabteilung, wie entscheidet man sich mit irgendwelchen Corona-Schutzkonzepten? Das sind einfach ganz große Herausforderungen, die da an die Unternehmen auch gestellt worden sind und an jeden Einzelnen. Und die Digitalisierung hat dadurch einerseits einen Schub bekommen, das habe ich schon, glaube ich, haben wir alle beobachtet, hat uns auch die Potenziale vor Augen geführt. Also vorher war es ja, glaube ich, wirklich in vielen Unternehmen immer noch so, dass es hieß, nee, vieles geht einfach nicht. Auf einmal ging es doch, ja, also und es wurde viel möglich und man hat gemerkt, was doch alles geht in der im Remote-Arbeiten. Und es gab viele positive Erfahrungen. Also auch meine Assistentin hat immer gesagt, nee, also zu Hause kann ich überhaupt nicht arbeiten, das geht gar nicht. Und dann auf einmal ging es total gut. Und dann sagt sie, also was ich jetzt auf einmal alles geregelt kriege, das hätte ich ja nie gedacht. Und Arbeitgeber wie Mitarbeitende, glaube ich, haben diese Erfahrungen gemacht. Und wir haben, glaube ich, auch gesehen, dass Digital Leadership nicht unbedingt einfacher ist als die klassische Führung. Ich habe so schön in einem der vorherigen Podcasts gehört, die Führungskraft musste noch näher so mit dem Team zusammenrücken. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Das haben, glaube ich, viele nicht so geschafft und schaffen es auch nicht so gut, was aber, glaube ich, ganz wichtig ist. Und es hat eben auch gezeigt, was nicht so gut funktioniert. Also ich habe von vielen Fällen immer noch gehört, wo stark kontrolliert wird. Wir sehen jetzt wieder die Zahlen, dass die Leute eigentlich doch wieder ins Büro kommen müssen unbedingt, obwohl es nicht unbedingt nötig ist. Wir sehen, was im internationalen Vergleich auch echt nicht gut läuft in Deutschland, nämlich der Bildungssektor, die öffentliche Verwaltung. Da ist noch viel Raum nach oben. Und ich höre auch oft so dieses, naja, wenn der Impfstoff erstmal wieder da ist und alles wieder normal ist, so, dann ist es wieder alles wie vorher. Und ich glaube, wie gesagt, da ist die Dringlichkeit auch immer noch nicht so richtig und auch die Bedeutung der digitalen Transformation und dass wir lange noch, also dass wir am Anfang sind, das ist auch nicht die letzte Krise dieser Art und dass auch die Digitalisierung nicht wieder weggehen wird, das ist, glaube ich, in vielen Fällen immer noch nicht so hundertprozentig durchgesickert. Aber ja, wir lernen, wir haben unglaublich viel gelernt, das finde ich ganz toll und ja, jetzt hoffe ich einfach auch, dass in diese Zeit auch, wenn dann tatsächlich jetzt sich auch die Zahlen wieder verändern, Corona-bedingt, dass dann auch wirklich das, was wir gelernt haben, nicht wieder zurückgeht, sondern dass wir sagen, okay, das ist sozusagen erst der Anfang.
Und wie machen wir das? Das glaube ich auch, das wäre das Schlimmste, ne? Und das ist natürlich dieser gefährliche Mindset, dass man das jetzt quasi als eine vorübergehende Ausnahmesituation ansieht und dann sich nicht überlegt, was haben wir jetzt eigentlich in der Zeit gelernt, was wir auch in Zukunft für uns nutzen können. Ich hatte neulich eben auch ein Gespräch mit dem von Konux, dem Vorstandsvorsitzenden Andreas, der hat gesagt, sie haben sich so ein großes Board gemacht, wo sie all die positiven Dinge aus der jetzigen Corona-Erfahrung aufgeschrieben haben, die sie sich auch bewahren wollen. Das fand ich eigentlich so einen ganz guten Ansatz. Ja, und du hast schon angesprochen, das Thema Führung. Was glaubst du denn, wie sich Führung auch im Hinblick auf New Work verändern muss? Von welchen Prinzipien muss Führung sich leiten lassen im Verhältnis vielleicht zu ja, momentan noch bestehenden Führungsstilen und Führungsverständnissen?
Also ich glaube, dass die Führung eine ganz zentrale Bedeutung hat jetzt auf dem Übergang oder beim Übergang in die neue Arbeitswelt. Und wir brauchen auch einfach andere Skills als in dieser alten industriellen Welt. Also wir haben so viele Themen, wir haben Fachkräftemangel, wir haben viele Menschen, die sehr stark darauf achten, was ist der Purpose, wollen sehr viel mitgestalten und Autonomie haben im Sinne von New Work. Und da greifen einfach diese alten Führungskonzepte nicht mehr. Und Führung muss da wirklich auch noch demokratischer werden und Verantwortung stärker verteilt werden. Und ich sehe da gute Führung wie so eine Art Schutzimpfung. Auch dagegen, dass gegen Fluktuation, also das ist, glaube ich, auch vielen noch nicht so ganz deutlich. Also wenn man den Gallup-Report sieht, dann hat das eine ganz starke Auswirkung auf die Bindung von Mitarbeitenden und steigert ja auch nachweislich einfach die Wertschöpfungsfähigkeit von Unternehmen. Und schlechte Führung ist einfach, also wenn man es auch nur rein betriebswirtschaftlich sieht, einfach ein Kostenfaktor. Das kann sich einfach eigentlich kein Unternehmen mehr leisten. Aber natürlich, nichtsdestotrotz wird digitale, also Digital Leadership anspruchsvoller. Und hier müssen, glaube ich, die Unternehmen auch noch ein bisschen mehr ihre Führungskräfte unterstützen und mitnehmen und sensibilisieren. Denn hier gibt es viele Herausforderungen und Widersprüche auch. Einerseits müssen die Führungskräfte eine klare Orientierung geben. Andererseits soll alles agil sein und flexibel sein. Die Führungskräfte sollen wie so ein Leuchtturm da stehen als orientierungsstiftende Instanz und gleichzeitig Hierarchien abbauen. Es sollen doch irgendwie die KPIs erfüllt werden und die Arbeit soll aber sinnstiftend sein. Also das sind so viele Dinge, glaube ich, wo man so hin und her gerissen ist auch. Und ich finde es wichtig, irgendwie zu sehen, dass beides noch nebeneinander seinen Platz hat. Also ich glaube, das ist wichtig in dieser hybriden Führung. Also man braucht auch noch diese alten guten Elemente, also Orientierung zu stiften oder zu geben und auch einfach Entscheidungen zu treffen. Eine Führungskraft muss auch nach wie vor noch Entscheidungen treffen. Das wird auch sich, glaube ich, erstmal nicht ändern. Und trotzdem ist es eben nicht mehr wie früher. Man ist eher der Coach. Man fragt, es geht eher darum zu empowern, zu inspirieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, als eher als Führungskraft nicht mehr so der irgendwie da was vorzugeben, was irgendwie abgehandelt wird, sondern wirklich zu inspirieren. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch, wonach die Leute sich sehen auch.
Also auch, wie wir es ganz am Anfang hatten, eigentlich sich auch da wieder auf die menschlichen Qualitäten, auf das, was du als Mensch einbringen kannst, fokussieren. Ich hatte nämlich jetzt auch ein paar ganz interessante Panels mit Führungskräften. Da haben wir uns genau die Frage gestellt, was könnte man denn eigentlich was von dem, was eine Führungskraft macht, könnte man denn digitalisieren und automatisieren? Und da sind denen dann doch schon ziemlich viele Dinge in ihrem Alltag eingefallen, gerade wenn es so um das Thema Kontrolle,
ja.
Reports kontrollieren, Zahlen kontrollieren etc. geht. Das sind ja alles Dinge, die man heute eigentlich wunderbar automatisieren kann. Und ja, ich spreche auch immer gerne eine Studie an, die tatsächlich, glaube ich, vor 2-3 Jahren mal an der LMU gemacht wurde. Da wurden auch Leute gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, von der künstlichen Intelligenz geführt zu werden, statt von einem Menschen. Und da war so das Feedback 50-50, weil viele gesagt haben, eine künstliche Intelligenz, die ist auf jeden Fall verlässlich, die kann ich berechnen, ja, die ist nicht cholerisch, die ist nicht unberechenbar, sondern da weiß ich genau, da kriege ich jeden Morgen meine Instruktion. Fand ich auch ganz interessant, ne? Also ich meine, dass man auch Führungskräften klar macht, dass auch für sie Digitalisierung durchaus auch eine Konkurrenz oder einen gewissen Anspruch darstellt, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, jetzt auch erst mein Eindruck, dass es jetzt erst so, dass es in der Wirtschaft ankommt, dass es tatsächlich nicht irgendwie nur so Helferberufe oder Sachbearbeiterberufe betrifft, sondern dass es wirklich auch hochqualifizierte, also wir sehen es in der Automobilindustrie auch gerade, hochqualifizierte Ingenieure oder eben auch Führungskräfte auch betrifft, also dass auch die nicht davor, dass sie sich auch wirklich permanent weiterentwickeln müssen und permanent am Ball bleiben müssen, was neue Kompetenzen und neues Wissen und so angeht. Habe ich aber, wie gesagt, auch den Eindruck, dass das jetzt erst so der Zeitpunkt ist, wo es auch in den großen Branchen da teilweise erst so ein bisschen ankommt. Ja, was aber ich finde, ist bei der Führung so dieses Konzept der psychologischen Sicherheit von Amy Edmondson. Das finde ich auch noch ganz toll, weil das auch nochmal so für mich spiegelt, dieses Gefühl, ich bin in einem Team, wo ich auch gut aufgehoben bin und zum Beispiel um Hilfe bitten kann oder auch mal Fehler machen darf. Ich glaube, Fehlerkultur ist auch ein wichtiges Thema im Kontext von Führung. Und ich kann auch was kritisieren, was vielleicht gegen den Mainstream geht, was ja auch oft immer noch ganz schwierig ist in vielen Organisationen. Und das geht da nicht so um so eine Wohlfühlkultur oder so, sondern wirklich um was, wo wirklich eine Führungskraft auch so eine Rolle als Role Model hat. Also wirklich, ohne Angst sich äußern kann und arbeiten kann und so eine wirklich so eine Kultur des Vertrauens auch hat. Ich glaube, Vertrauen ist auch ein ganz wichtiger Aspekt.
Und glaubst du, dass es auch auf rein virtueller Ebene möglich ist? Also was würdest du Führungskräften jetzt empfehlen, weil ich meine, viele sagen ja dadurch, dass ich jetzt alles nur noch virtuell in Meetings machen kann, dann kann ich die Nähe nicht mehr aufbauen, ich kann nicht mehr bei den Leuten sein. Wie soll dann sowas wie psychologische Sicherheit überhaupt entstehen? Wie ist da deine Erfahrung? Gibt es da Möglichkeiten?
Also auf jeden Fall. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das auch geht. Ich habe das auch schon öfter gehört. Ja, man kann ja nur Projektmanagement machen, man kann ja virtuell gar nicht führen. Das sehe ich anders. Man muss es halt ein bisschen anders machen. Also man muss genau entscheiden, was gehört ins Daily, was gehört in One-on-One, wie spreche ich Kritik an. Und man muss vielleicht auch ein bisschen feinere Antennen manchmal haben, Dinge zu lesen oder rauszuhören, die man vielleicht im täglichen, so im physischen Kontakt, wo man die Leute vielleicht auch schon mal eher länger gesehen hat, irgendwie mal schon eine halbe Stunde irgendwie einen Kaffee zusammengetrunken hat und dann erst über ein fachliches Thema redet. Meistens steigt man ja so direkt ein. Also das ist tatsächlich, finde ich, anspruchsvoller. Es ist aber nichts, was man nicht auch, wo es nicht auch Handwerkszeug dafür gibt, glaube ich. Also dass ich auch, man muss sich, glaube ich, das auch bewusster machen. Also das ist der Unterschied. Man muss es mehr reflektieren. Man muss auch, finde ich, klare Regeln vorgeben, welches Kommunikationsmittel wofür genutzt wird. Ich glaube, Kommunikation spielt auch eine ganz, ganz zentrale Rolle. Genau. Und dann muss man sich irgendwie überlegen, wie man das auch selber als Führungskraft mit aktivem Zuhören und Empathie umsetzt. Ja, also das ist
Ich glaube,
sicherlich nicht einfacher.
was du sagst, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, dass man viel bewusster kommunizieren muss, ne? Weil ich glaube auch, und das ist das, was ich Führungskräften auch immer mitgebe, was halt fehlt, ist so, wenn alle in einem Büro sind, kriegt man ja ganz viel mit, was nonverbal auf der nonverbalen Ebene abläuft. Man kriegt auch Gespräche im Hintergrund mal mit, man kann sich durch Beobachtungen irgendwelche Rückschlüsse schließen. Das siehst du ja im Homeoffice alles nicht. Und deshalb, glaube ich, muss man da sehr bewusst als Führungskraft sich überlegen, welche Fragen muss ich stellen, was muss ich als Kontext erklären, weil man so zwischen Tür und Angel keine Botschaften mehr vermitteln kann. Und andererseits finde ich es auch zum Beispiel ganz wichtig, dass die Pflicht auch sich mitzuteilen, finde ich, in virtuellen Formaten viel mehr steigt. Also, dass Leute im Team auch wirklich alle sagen müssen, was sie zum Thema denken, weil man halt auch nicht so diesen Eindruck, sonst, wenn du in einem Raum sitzt, dann siehst du ja schon an der Körpersprache, kommt das jetzt gut an oder nicht. Und das sind, denke ich, schon große Herausforderungen, die das mit sich bringt. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, das ist, es gibt ja inzwischen auch jede Menge Instrumente und Tools, um da situativ sozusagen das auch im virtuellen Raum zu machen, ne?
Ja, und zum Beispiel auch, dass man darüber redet. Also ich erlebe es auch immer wieder auch in wirklich Meetings, wo es jetzt nicht nur um Zahlen oder so geht, sondern wirklich auch ein bisschen manchmal ums Eingemachte oder Konflikte, dass die Leute auch ihre Kameras nicht anschalten. Also dass man auch darüber redet. Okay, du hast die Kamera nicht angeschaltet, fair enough, aber man redet einfach darüber. Ja, also schöner wäre es in dieser Situation. Wir würden uns, ich könnte zumindest jetzt dein Gesicht sehen oder so. Und dann kann man ja solche Sachen auch einbinden, wie, ja gut, man sieht dieses Situat, man hat die Situative nicht so, aber vielleicht hat man irgendwas aus dem Umfeld, was man dann einbezieht. Ja, heute, was weiß ich, dass man irgendwie sagt, was man heute gerade für eine Tasse benutzt zu Hause oder also irgendwas sich einfallen lässt, dass man so ein bisschen dieses Umfeld auch mit einfließen lässt und dieses Persönliche. Also ich muss sagen, wir haben vom Tag 1 eigentlich im Lockdown mit Dailies super Erfahrungen gemacht. Also wirklich im Daily und auch da mal die Struktur aufzubrechen in den Zeiten, wo es wirklich auch haarig war mit Kinderbetreuung und allem. Dann mal wirklich Zeit zu geben, mal zu sagen, was beschäftigt dich denn gerade und wie ist es denn gerade und so. Und dann, ja, da muss man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit dann auch für nehmen, das stimmt.
Aber ich glaube, was du sagst, ist extrem wichtig, dass man auch bewusster Räume für Kommunikation schafft. Wir haben das jetzt auch eigentlich erst nach einer gewissen Zeit lang dann erkannt, dass es Sinn macht, wirklich täglich morgens sich abzustimmen und zu sagen, was steht heute an. Und das war tatsächlich ganz, ganz wichtig, weil auch da eben dieses auf Zuruf mal irgendwie, ich brülle mal was rüber oder wir treffen uns an der Kaffeeküche und dann fließen Informationen, das geht ja dann sozusagen jetzt nicht. Ja, du hast auch gesagt, dass ihr euch als ThinkNet versteht und dass ja, Arbeitswelt 4.0 New Work ja auch viel Netzwerkorganisation bedeutet. Wie funktioniert denn eine gute Netzwerkorganisation? Also was muss man denn, was würdest du jetzt einem Organisationsentwickler sagen, wenn der dich fragt, wie muss man denn eigentlich im New Work so eine Organisation aufbauen?
Also ich glaube, dass was unser Netzwerk auch ausmacht und was ich als sehr positiv empfinde, ist, dass wir sehr divers sind als Netzwerk. Und das finde ich auch für dieses Thema total wichtig. Also dass wir sagen, also wir sind eigentlich offen für alle, die an dem Netzwerk sich beteiligen wollen, und wir haben eben nicht nur die Unternehmen, sondern also wir haben Corporates, wir haben KMU, wir haben Startups, die voneinander lernen. Dann haben wir aber auch Sozialverbände, die ihre Sichtweise reinbringen. Wir haben die Wirtschaftsverbände logischerweise auch aus den, wir haben Handwerksverbände und so weiter und so fort. Also wir haben natürlich die Politik, die starke Nähe auch zur Politik. Und das ist eigentlich was, was ich ganz wichtig finde, weil das weiß man ja auch, dass so ein Netzwerk, was immer nur mit denselben Akteuren irgendwie sich in so einer Blase irgendwie bewegt, das erlebe ich auch in manchen Arbeitskreisen übrigens zum Thema New Work, die natürlich alle total progressive Ideen haben, aber wo ich manchmal denke, das ist aber sehr weit weg von dem, was ich da so im Täglichen irgendwie mitkriege. Und ich glaube, das ist das Schöne auch an der Arbeit und auch an, also was auch die Vision ist, ist wirklich, sich gegenseitig da zu bereichern. Und,
also Diversität, ja, die Diversität,
genau,
der Blickwinkel.
Diversität. Ja.
Nicht nur bezogen auf Gender-Diversität oder kulturelle Diversität, sondern einfach auch auf Diversität der Erfahrungen und der Sichtweisen dann.
Genau.
Ne?
Und auch des Reifegrades der Digitalisierung. Auch das bereichert ja ein Unternehmen, was noch nicht so weit ist, wenn da eins dabei ist, was irgendwie schon viel weiter ist. Und das wiederum hat natürlich auch was davon, wenn es da wieder was weitergeben kann. Also es sieht sich dann auch in einer anderen Rolle. Und wir haben sehr viel komplementäres Wissen einfach. Auch ganz, ganz unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Unternehmensgrößen. Und wir sind unabhängig. Das ist auch ein großer Vorteil, also diese Synergieeffekte und Wettbewerbsvorteile, die sich durch dieses Netzwerk ergeben, die sind natürlich auch entstanden, weil wir in keinerlei Abhängigkeit stehen. Also klar, das Ministerium hat uns ins Leben gerufen, aber wir sind nicht am Ministerium, also dadurch können wir auch noch mal mehr machen, als wenn man jetzt in der Verwaltung so eingebunden ist, eng. Und viele Bundesländer beneiden uns ehrlich gesagt darum, dass so dieses ZDB in der Form hat es, also meines Wissens, jetzt in keinem anderen Bundesland so bis jetzt gegeben. Wir haben ja noch ganz andere Themen. Wir haben ja nicht nur die Arbeitswelt, wir haben noch digitale Gesundheit, digitales Landmanagement, Energie, Mobilität. Also wir sind ja total breit aufgestellt und das ist auch ein tolles Asset, dass wir uns natürlich auf kurzem Weg total super vernetzen können, auch über ganz unterschiedliche Themen zusammenarbeiten können und uns da auch befruchten können. Das ist natürlich auch ganz gut.
Und gibt es da Unterschiede in den Branchen, wer im Hinblick auf New Work schon weit vorne ist und wer noch echt Nachholbedarf hat? Oder würdest du sagen, das ist sehr individuell?
Nee, das kann man schon sehr klar sagen. Ja. Also logischerweise ist natürlich die Digitalbranche, da braucht man jetzt nicht drüber zu reden, die sind natürlich sehr viel weiter. Die IT, das sind die Unternehmen, die schon agil arbeiten seit Tausenden von Jahren gefühlt. Eine Branche, die jetzt noch nicht so weit ist, habe ich gerade schon gesagt, Handwerk ist in vielen Fällen noch sehr viel Bedarf. Auch die Maschinenbau ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Da haben wir letztes Jahr diese Seminarreihe mit dem VDMA gemacht. Da sind auch noch viele Unternehmen, die einfach noch nicht so weit sind und die aber dann sehr davon profitieren, dass da vielleicht schon jemand anders ist, von dem sie dann auch lernen können. Und wir haben aber auch sowas, wir haben Goethe-Institut in unserem Netzwerk und viele Verwaltungsmitarbeiter auch, die sich da irgendwie informieren und wo auch die Verwaltung jetzt in vielen Fällen digitalisiert wird. Also das ist ganz toll zu beobachten, was da passiert.
Und wo siehst denn du den größten Hebel? Also einerseits den größten Nachholbedarf vielleicht bei manchen Unternehmen. Und wenn du denen sagen würdest, wenn sie was ändern müssen, um wirklich vorwärts zu kommen, was wäre denn das? Muss man da in Technologie investieren oder?
Also ich glaube, ein großer Punkt ist, dass Digitalisierung oft nämlich noch mit IT verwechselt wird oder nur mit der Technologie oder dass es nur auf die Technologie beschränkt bleibt. Und das finde ich eher was, wo ich den Unternehmen sagen würde, guckt doch mal dahin. Wie gesagt, das ist nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein ganz starker gesellschaftlicher Transformationsprozess. Und wir müssen eigentlich diese technischen Prozesse menschengerechter gestalten. Und der Mensch muss eigentlich im Vordergrund stehen und die Werte auch. Vielleicht die, also das haben ja viele Unternehmen jetzt, glaube ich, auch das Gefühl im Kontext von KI. Da ist das so reingesickert, dass man auf einmal gemerkt hat, ach, das ist ja noch nicht nur der Programmierer, der sich damit beschäftigt, sondern auf einmal haben wir in der HR zum Beispiel das Thema Bias. Ah, wie kriegen wir das denn jetzt irgendwie gelöst? Und wie kriegen wir denn da auch eine Diversität rein? Oder wie können wir im Datenschutz gut umsetzen? Und das haben viele Unternehmen übrigens auch als Wettbewerbsvorteil meines Erachtens jetzt mittlerweile erkannt, gerade in Deutschland, um sich da auch abzusetzen gegen die ausländischen Konkurrenzunternehmen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir auch in unserem, also auch mit Kollegen zusammen, wo wir uns drum kümmern, ist das Thema Corporate Digital Responsibility, also verantwortliche Umsetzung von Digitalisierung. Da sehe ich auch ganz viel, was gerade passiert, wo man einerseits für die Verbraucher Produkte entwickelt, die ganz verantwortungsbewusst da umgesetzt werden, Richtung Stichwort Datenschutz, Datensicherheit, Transparenz, und dann aber auch die Mitarbeiter mitnimmt. Also wenn es um den Einsatz von bestimmten Technologien geht, wo auch die Mitarbeiter einfach eingebunden werden, damit man auch verhindert, dass eben Widerstände da sind und dieses Empowerment auch sicherstellt und auch ein Upskilling. Also wenn man weiß, da verändern sich die Jobprofile massiv, da muss man auch als Organisation sich dann eben überlegen, wie mache ich denn meine Mitarbeiter da fit, wie nehme ich die mit, wie bereite ich die gut darauf vor.
Aber tatsächlich ein spannender Punkt, dass du sagst, eigentlich ist es total wichtig, sich bewusst zu machen, dass Digitalisierung eigentlich eine gesellschaftliche, eine soziale Transformation bedeutet. Du hattest am Anfang ja auch angesprochen, so unter dem Schlagwort Renaissance, was da gesagt wurde, also eigentlich auch eine Bewusstseinsveränderung, vielleicht eine gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung, auch eine Bewusstseinsveränderung, was Arbeit überhaupt bedeutet, wozu sie da ist, was ja eben, wie du auch gesagt hast, der Friedhof Bergmann heißt er, glaube ich, ne?
Ja.
Als Vordenker da so klar proklamiert hat. Würdest du denn einen Blick wagen, wie aus deiner Sicht die Arbeitswelt in 2050, wir wissen ja, da soll das Klimaziel erreicht sein, es ist aber trotzdem noch ziemlich lange hin, wie wird denn da die Arbeitswelt aussehen? Also gibt es da überhaupt noch Großraumbüros oder Büros oder arbeiten da alle von zu Hause aus? Oder was ist so deine Vision von der Zukunft der Arbeit, wenn du da mal weiterdenkst?
Also die Raumkonzepte finde ich total wichtig, auch für die Organisation und auch um das sozusagen abzubilden, was passiert bei dem Thema und wie gehen wir damit um als Organisation. Aber die stehen für mich wirklich nicht so stark im Vordergrund. Also deswegen haben wir auch als Themenplattform immer so ein bisschen uns da auch mit unserem Sounding Board, wir sind da ja auch immer eng im Austausch mit Wissenschaft und Wirtschaft und Mitarbeitervertretung, uns auch darauf so geeinigt, dass wir gesagt haben, dieses Thema Homeoffice ist eigentlich nicht unser Fokus, darum geht es auch, aber so Homeoffice oder Remote oder Konzepte, das finde ich sekundär. Ich finde viel wichtiger, wirklich sich um diese grundsätzlichen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und da ist für mich so die Wunschvorstellung, dass der Mensch wirklich Gestalter der Digitalisierung ist und die Technik dem Menschen dient und nicht andersrum. Also das finde ich ganz wichtig, dass man sich zum Beispiel auch überlegt, wie kann man verhindern, dass es eben so ein Digital Divide gibt oder dass der noch verstärkt wird. Wir haben ja, muss man ja schon sagen, haben wir jetzt an der Schulsituation ja auch gesehen, ist ja nicht so, dass gesellschaftliche Teilhabe gegeben ist. Ja, das ist ja ein Skandal in diesem Land, wo diese ganzen Gelder vorhanden sind und aber die Kinder keinen Zugang dann zu einem Laptop haben. Und das ist einfach so ein starker gesellschaftlicher Umbruch und wo einfach so viele Möglichkeiten auch bestehen. Also ich habe jetzt einen Kontakt gehabt mit einem Sozialverband, die haben das erste Mal jetzt auch so virtuelle Tools eingesetzt, um sich mit den Menschen mit Behinderungen in Kontakt zu kommen jetzt in dieser Zeit, die oft vollkommen ausgeklammert werden. Die sitzen total alleine zu Hause, die können nicht mehr einkaufen gehen und gar nichts. Und die haben mir dann eine Rückmeldung gegeben, die waren so erleichtert und so haben sich so doll gefreut, dass die jetzt das einsetzen können und diese Menschen waren so glücklich. Das ist doch echt was, wo wir mal hingucken müssen. Oder ältere Menschen, da wäre für mich der Wunsch, Bedingungen zu schaffen, dass da wirklich auch alle teilhaben können und die Handlungsfähigkeit der Menschen da einfach zu stärken. Denn das ist auch erwiesen in den Studien. Wir sehen halt Menschen, die sich abgehängt fühlen oder die sich überfordert fühlen. Ja, die haben auch viele Ängste. Ist ja auch verständlich. Und da müssen wir viel mehr auch tun in der Bildung, in der Weiterbildung, um da auch ein anderes Verständnis für Digitalisierung. Und übrigens auch meines Erachtens in den Führungsetagen ist auch noch nicht genug Wissen über Digitalisierung in vielen Fällen vorhanden, um da richtig die Entscheidungen zu treffen.
Aber letztendlich, wenn ich dich so richtig verstehe, heißt es ja auch, dass in Zukunft Menschen eben wirklich mehr sinnzentriert arbeiten, dass letztendlich Digitalisierung bedeutet, Menschen dort zu helfen, in Prozessen, die eigentlich überflüssig sind oder wo die Menschen ihre Stärken nicht einbringen können. Heißt es aber nicht auch, dass dann eben das Thema auch so Profitorientierung anders gedacht werden muss? Und was mich so beschäftigt, wenn ich so die großen Plattformen wie Amazon, Netflix und so weiter sehe, die ja immer mehr jetzt auch gerade in den letzten 12 Monaten Machtzulauf kriegen, ist das nicht auch eine Gefahr für die Vielfalt des Wirtschaftslebens und sozusagen, wo sind da noch Nischen für, sag ich mal, die vielen Menschen, die eben auch einen Lebensunterhalt verdienen wollen?
Absolut, also das sehe ich auch als ganz großes Thema. Für KMU hat die Plattformökonomie natürlich auch Vorteile, also da sind neue Vertriebskanäle und neuer Zugang zu Kunden. Aber natürlich auch massive Nachteile. Also es gibt da ja total marktbeherrschende Plattformen und diese auch durch die Algorithmen werden da Matching-Systeme natürlich eingesetzt, die wo einfach das Angebot und Nachfrage total kontrolliert wird. Und vor allen Dingen diese wachsende Datenmacht finde ich ganz bedenklich. Und hier gibt es einfach ganz viele Interessenkonflikte. Und auch Rechtsschutzdefizite übrigens. Und da glaube ich tatsächlich, also ich sehe das auch als eine sehr besorgniserregende Entwicklung. Ich habe mal nachgeguckt, im gemeinnützigen Sektor gibt es ja in Deutschland irgendwie 600.000 Non-Profit-Organisationen und da gibt es 3 Millionen Leute, die für die tätig sind. Mhm. Und auch da zum Beispiel ist die Vielfalt durch die Plattformökonomie total gefährdet.
Also ich finde es interessant, weil ich erinnere mich tatsächlich in den 90ern, als das Internet so neu kam, ne, da war ja eher so die Aufbruchsstimmung, dass man gesagt hat, das lässt eine unglaubliche Vielfalt zu und jeder kann aus dem Schwarzwald und vom Bayerischen Wald aus die ganze Welt quasi bedienen und Produkte dort verkaufen und jeder Ort wird seine eigene Suchmaschine haben. Und damals, zumindest ich und das Umfeld, in dem ich war, hat das völlig falsch eingeschätzt, dass das Internet eigentlich eher sogar monopolistische Strukturen begünstigt unter diesem Motto »The winner takes it all«. Und und ich glaube, das ist bestimmt ein Thema, wo auch die Politik wahrscheinlich sehr aufmerksam jetzt hinschauen muss, damit da nicht solche Dynamiken ein Eigenleben entfalten, was wirtschaftlich wirklich zu einem Einbruch an diese Diversität und Vielfalt führt. Ne?
Ja, und auch starke Abhängigkeiten schafft. Also wenn wir uns abhängig machen von amerikanischen Großkonzernen oder auch chinesischen Konzernen, ja, das ist, glaube ich, keine gute Entwicklung und auch hinsichtlich der Spaltung der Gesellschaft. Also ich sehe da ganz große Gefahren.
Ja, so zum Abschluss. Du hast gesagt, hier New Work bedeutet auch Purpose, Freude an der Arbeit. Was macht dir denn an deiner Arbeit am meisten Spaß? Was motiviert dich, wenn du morgens aufstehst und zu deinem Arbeitsplatz momentan wahrscheinlich irgendwie im Nachbarzimmer?
Über den Flur. Ja, genau. Also mir macht natürlich total Spaß. Ich habe die letzten über 2 Jahre, knapp 3 Jahre jetzt diese Plattform aufgebaut. Das ist einfach ein absolutes Geschenk. Also das mache ich total, hat mir total viel Spaß gemacht, diese unterschiedlichen Menschen kennenzulernen. Ist natürlich auch immer viel einfacher, weil die Leute auch auf einen natürlich zukommen. Ich muss ja noch nicht mal akquirieren oder sonst irgendwie, sondern ich habe einfach Leute, die mich ansprechen und ich habe eine, wie gesagt, ab 800 total unterschiedliche Menschen, die ich oder Organisationen, die wir im Netzwerk haben und natürlich noch mehr, mit denen ich da in Kontakt bin. Und kann die miteinander in Verbindung bringen, sodass da was Gutes draus entsteht. Also ich habe wirklich oft das Gefühl, dass ich auch eine Rückmeldung kriege, boah, das hat mir jetzt echt weitergeholfen oder das hat nochmal meinen Blick verändert oder toll irgendwie. Und das macht einfach total Spaß, dass man so das Gefühl hat, jetzt an diesem Zeitpunkt, also auch diese ganzen Themen, über die wir jetzt gerade geredet haben, mit dieser hohen gesellschaftlichen Relevanz, dass ich da irgendwie mindestens das Gefühl habe, dass ich ein ganz mini kleines Puzzleteil irgendwie dazu beitragen kann, dass da ein bisschen was Gutes passiert und da so der Diskurs auch und der Dialog vorangetrieben wird und dieses wichtige Zukunftsthema einfach mehr Aufmerksamkeit auch bekommt. Genau, und wie gesagt, auch diese natürlich diese, also du hast ja schon gesagt, ich habe in Ethik, Wirtschaftsethik promoviert, auch diese Beschäftigung mit diesen ethischen Fragestellungen, also Corporate Digital Responsibility, das liegt mir natürlich auch sehr am Herzen, einfach zu sagen, okay, wie setzen wir das denn gut um, verantwortlich um, sodass da wirklich auch viele Leute teilhaben können und ja, und damit Menschen auch eher so diese Chancenperspektive einnehmen können und nicht so viel Verlustängste oder Ängste haben, abgehängt zu werden. Und ja, das macht mir sehr viel Freude, da auch Impulse geben zu können in ganz verschiedene Richtungen.
Ja, Immel, dann wünsche ich, dass du noch viele hilfreiche und erkenntnisgewinnende Aha-Erlebnisse auslöst über deine Arbeit in dem Netzwerk. Ich glaube, so die Synapsen miteinander zu verbinden und Synapsensprünge zu erzeugen, das ist in unserer heutigen Zeit sehr wichtig. Und dazu sind so Netzwerke, haben da, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ja, viel Glück weiterhin mit deinem Netzwerk und deiner Arbeit.
Vielen Dank.